wieder Time for Work. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Wir schauen uns heute mal an, wie innovativ man eigentlich sein kann, wenn man über Steuerfachberater, über Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer spricht. Und da haben wir ein ganz spannendes Themenfeld aufgetan, nämlich den Fabian Schmidt von der DATEV.
Genau, und innovativ heißt, wie geht die Steuerberaterbranche mit KI um? Und das ist natürlich, ja, gibt es ja mega spannende Sachen dazu. Zum einen gibt es eine Menge Berichte, dass genau die Steuerberater durch KI auch mit gefährdet sind. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich, ja, das ist ja eigentlich so eine konservative Branche, die sind auch so sicherheitsbewusst. Kann man da überhaupt was machen mit KI? Also insofern, ich glaube, das wird total interessant.
Ich glaube auch. Genau, wir hören uns einfach mal an, was die DATEV tut und wir sagen Film ab. In gerade mal 176 Jahren, man glaubt es kaum, wird das Raumschiff Enterprise aufbrechen, um neue Welten zu erkunden. Bis dahin haben wir noch eine Menge zu tun. Wir müssen zum Beispiel noch den Warp-Antrieb entwickeln und ich finde, beim Beam sind wir auch noch keinen Schritt weiter. Viel zu tun, also. Aber die letzten Monate haben uns gezeigt, wie wir dieses Ziel vielleicht doch noch erreichen können. Ich glaube, ja, anders schon, es geht um KI. Unser heutiger Gast, Fabian Schmidt, ist von der DATEV, dem IT-Dienstleister für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte, also einer Branche, der man nicht als erstes den Stempel innovativ aufdrücken würde. Dass es dennoch geht, würde er uns gleich selbst erzählen. Hallo Fabian.
Hallo Sandra und schön, dass ich heute da bin. Ja, mein Name ist Fabi Schmidt. Ich bin in der DATEV unterwegs und bin dort produktverantwortlich für die KI-Produkte. Und wie du sagst, die erste Intention ist eigentlich gar nicht so sehr innovativ zu sein, ne, vielleicht in der Branche. Aber man sieht schon, also dass KI, ich sag mal, alles gerade momentan auf den Kopf stellt und verändert. Und von daher versuchen wir da auch vorne mit dran zu sein.
Vielleicht, Fabian, kannst du uns noch mal ganz kurz einen Hintergrund geben für diejenigen, die jetzt mit der DATEV noch nicht so viel anfangen können. Also mir ist es sehr bekannt und ich hatte schon öfters mal zu tun. Aber gibt ja sicherlich ein paar Hörerinnen und Hörer, die wollen gerne noch mal wissen, wie viel Mitglieder habt ihr? Wer ist das jetzt konkret? Wer sind eure Kunden? Oder wie ist das Konstrukt? Kannst du da noch mal was sagen?
Genau, die DATEV ist ja quasi eine Genossenschaft für unsere Mitglieder und die Mitglieder sind Steuerberater, Beraterinnen, die Wirtschaftsprüfungsbranche und auch Rechtsanwälte. Und wir haben so circa 40.000 Mitglieder, die unsere Software verwenden.
Und jetzt beim Thema KI, Fabian, wie ist das? Also sind die Steuerberaterinnen, Steuerberater, warten die darauf auf das Thema? Also sind die... Wie ist da die Erwartungshaltung bei euren Mitgliedern? Oder gibt es da auch schon Steuerberatung? Kommt ja auch ab und zu mal so mit KI in Verbindung. Ja, da werden Steuerberaterjobs abgebaut. Also was ist da los? Wie nimmst du das Rauschen wahr bei euch in der Branche?
Ja, genau. Also KI ist für Steuerberatung natürlich sehr entscheidend und auch ein Gamechanger. Und das merkt man auch gerade in der Steuerberaterbranche, dass da ein sehr großes Interesse da ist. Man merkt aber auch, dass auch eine gewisse Verunsicherung da ist, denn manchmal gar nicht so richtig klar ist, was kann denn eigentlich generative KI oder KI an sich denn eigentlich alles leisten? Und man dann auch merkt, ich sag mal, in Richtung Erwartungsmanagement, dass da manchmal vielleicht dann Erwartungen erstmal da sind, dass KI die Lösung auf alles ist. Und das ist ja, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt zumindest noch nicht. Aber ist sicherlich eine Entwicklung, die wir begleiten werden und auch die Steuerkanzleien in den Prozesseffizienzen zumindest auch und Qualitäten dann unterstützen kann, gibt es mir eigentlich eines Co-Piloten.
Na, da geht es ja den Steuerberatern so wie vielen anderen Unternehmen, ja, also genau diese Unsicherheit, was kann eigentlich die KI, ist ja echt, glaube ich, generell weit verbreitet. Aber von eurer, wie sagt man, von eurer Perspektive aus, als DATEV, als, wenn man so will, Software as a Service-Anbieter, ja, wie geht ihr um mit dem Thema KI? Also habt ihr eine KI-Strategie und wenn ja, was sind da die Eckpunkte? Also wie begleitet ihr diese Entwicklung? Wie versucht ihr da ranzugehen?
Genau, als DATEV sind wir ja tatsächlich 1966 gegründet worden und haben damals ja schon auf ein Rechenzentrum gesetzt. Und ich sage mal, das ist eigentlich jetzt auch das große Potenzial, was wir heute drin sehen, wenn man generative KI einsetzt. Dass im Grunde auch die Rechenpower, die wir als DATEV im Grunde unseren Genossen bereitstellen können, hier dabei hilft. Und natürlich, ich sag mal, genau diese Lösungen zentral dann für die Mitglieder auch bereitgestellt werden.
Und wenn ihr jetzt sagt, so okay, wir nehmen jetzt dieses Thema KI auf, was sind da so die wichtigsten Schritte? Also wie seid ihr das Thema angegangen?
Also wir haben neben unserem eigenen Rechenzentrum tatsächlich auch eine Partnerschaft eingegangen, beziehungsweise die haben wir eigentlich auch schon länger mit Microsoft zusammen und nutzen dort eigentlich diese, ich sag mal so, diese künstliche Intelligenz, die Wolke, die man dann manchmal vielleicht dann auch so vor Augen hat, diese Sprachmodelle werden dann in der Microsoft Azure Cloud gehostet und die bedienen wir quasi dann eigentlich mit unseren Prototypen, die wir heute, und das zahlt auf diese Strategie ein, wo du jetzt gerade nachgefragt hast, wo wir letztes Jahr auch mit der KI-Werkstatt gestartet sind, um erste Prototypen, die generative KI in verschiedenen Use Cases einsetzen, wie zum Beispiel einen Einspruch zu generieren, große Textdokumente vielleicht zusammenzufassen oder auch dann Recherchetätigkeiten, die in den Kanzleien dann auch zeitintensiv sind bisher, genau durch solche Sprachmodelle und durch generative KI ja zu beschleunigen und auch, Sie vorhin meinte, mit der Antwortqualität dann auch zu verbessern, weil aus der KI im Grunde eigentlich in der Regel dann auch die Antwort so rauskommt, die ich dann möglichst fast eigentlich meinen Mandanten oder meiner Mandantin eigentlich schon per Telefon oder per E-Mail relativ schnell dann auch weitergeben kann.
Welche Daten habt ihr genommen, um die Modelle zu trainieren? Also hattet ihr das alles schon so aufbereitet da, dass ihr das konkret gleich mit reingeben konntet oder war da noch Aufwand notwendig, um das Ganze vorzubereiten?
Die heutigen Prototypen sind tatsächlich eigentlich Sprachmodelle, ich sag mal von Scratch eigentlich, so wie man das von OpenAI, von den großen Anbietern kennt. Wir haben aber den einen Use Case zur Recherche von steuerlichen Fragen zum Beispiel, eine sogenannte RAG-Methode. RAG steht für Retrieval Augmented Generation. Und das bildet im Grunde eigentlich, kann man ganz einfach beschreiben, so eine Art wie eine Wissensdatenbank. Und die Wissensdatenbank, die haben wir heute schon im Haus quasi. Das ist Lexinform im Grunde. Das kann man ganz klassisch, wie man das eigentlich von der Google-Suche her kennt, dann auch nutzen und Dokumente, Inhalte dann auch durchsuchen und Trefferlisten im Grunde dadurch bekommen. Und die Datenbasis nehmen wir quasi jetzt in Teilen momentan erstmal noch eine abgespeckte Version mit einem kleineren Dokumentenumfang für diese Testphase im Grunde. Aber genau das sind dann eigentlich die Daten, die wir heute im Haus haben. Wir haben aber auch andere Use Cases, wo dann im Grunde so das Thema Sprachmodelle trainieren eine Relevanz hat. Und das ist momentan ein Forschungsprojekt, was noch in-house quasi momentan läuft. Wir haben einen sogenannten Automatisierungsservice für Rechnungen. Das heißt also, wenn Rechnungen reinkommen bei Mandanten oder bei der Kanzlei, dann werden die automatisch verbucht. Und dafür braucht es im Grunde so Vorhersagen für den Buchungsvorschlag. Und da gibt es speziell trainierte Sprachmodelle, die dann im Grunde eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit haben, als es früher die Regel war, wenn man zum Beispiel halt regelbasiert rangegangen ist.
Bevor wir nochmal konkret auf die Anwendung reinkommen, vielleicht nochmal zurück zu dem Thema KI-Werkstatt. Du hast das ja vorhin erwähnt. Also wie stellt sich so eine KI-Werkstatt aus, wie sagt man, aus Perspektive eurer Kunden dar? Also was verfolgt ihr damit? Was ist die KI-Werkstatt? Was steckt da dahinter?
Also die KI-Werkstatt ist heute ein Online-Angebot, was kostenlos für unsere Mitglieder bereitgestellt wird. Wir haben auch weitere Zielgruppen noch. Also es gibt auch Systempartner, also Softwarehäuser, die im Grunde Hardware, Software auch für die Steuerberater bereitstellen. Auch für diese Zielgruppe ist diese KI-Werkstatt verfügbar. Was man dafür braucht, ist immer eine Authentifikation bei uns, um natürlich zu wissen, wer greift darauf zu. Also ist nicht quasi für die Öffentlichkeit erstmal so zugänglich, sondern wirklich für genossenschaftlichen Gedanken erstmal für unsere Mitglieder. Und was braucht man da dafür? Im Grunde eine Smartcard, um sich zu authentifizieren, oder es gibt auch ein sogenanntes Smart Login. Das kennt man so ein bisschen vielleicht aus dem Privatbereich beim Banking. Man hat eine App auf dem Handy drauf und dann meldet man sich im Grunde über QR-Code abscannen und Zwei-Faktor-Authentifizierung an dieser KI-Werkstatt an. Und die ist letztes Jahr gestartet im Dezember, so kurz vor Weihnachten. Man könnte fast sagen, so ein kleines Weihnachtsgeschenk sozusagen. Mit zwei, drei Prototypen dazu. Einmal dieser Einspruchsgenerator, den ich vorhin schon mal gesagt habe. Auf den können wir später auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und mittlerweile hat er aber schon 6 Prototypen. Und da merkt man auch, du hast vorhin so gesagt gehabt, man hat vielleicht erstmal so eine Art verstaubtes Vorstellungsbild von der Branche und von der Tat an der Stelle, wo wir schon auch merken, dass diese Entwicklung im Bereich der generativen KI momentan so atemberaubend ist von der Geschwindigkeit. Also eigentlich das, was vor 3 Monaten war, eigentlich schon fast vom Wissen her dann auch veraltet ist. Und das war für uns auch der Weg, dass wir gesagt haben, wir brauchen eine andere Strategie, um aktuelle Software zu unseren Mitgliedern zu bekommen. Also klassische Softwareentwicklung bei Datev, sag ich mal, war eher früher in halben Jahreszyklen, sag ich jetzt mal, gedacht. Mittlerweile sind wir eigentlich in so allen 4 Wochen in der On-Premise-Welt quasi eigentlich unterwegs. Und man sieht aber jetzt halt schon in dem Bereich der KI, dass das also noch deutlich schneller quasi geht. Und das war eigentlich der Weg für uns zu sagen, wir brauchen zusätzlich was zu dieser klassischen Entwicklung, wo wir dann halt auch an diesem Puls der Zeit, würde ich fast sagen, dann auch bleiben können.
Also wenn ich es jetzt richtig verstehe, die Mitglieder kommen rein, die haben dort so verschiedene, du sprichst ja auch explizit von Prototypen, also das sind sozusagen jetzt keine fertigen Softwareanwendungen, ne, sondern so Sachen zum Ausprobieren, wo die Mitglieder ausprobieren können. Und das neben der Software mit, also was verfolgt ihr, was ist euer Ziel damit? Nehmt ihr dann die Erfahrungen, also testet ihr das und entwickelt das dann weiter oder wie geht's da weiter?
Genau, also die Release-Zyklen, die ich gerade vorhin angesprochen habe, sind eigentlich in der KI-Werkstatt so maximal 6 Wochen. Dann kommt im Grunde eigentlich ein neuer Prototyp beziehungsweise auch eine Weiterentwicklung drauf. Und wie machen wir das? Da binden wir tatsächlich unsere Mitglieder nah dabei ein. Das sind momentan auf der KI-Werkstatt von diesen 40.000, die ich gerade gesagt habe, eigentlich gut 16.000, die auf der KI-Werkstatt momentan auch testen, diese Prototypen testen. Und die Tests sind so, dass es auch eine Feedback-Möglichkeit gibt. Also unsere Anwender geben uns dann über einen Daumen hoch, Daumen runter, auch Kommentarfelder sind damit integriert und auch so Bewertungsbogen, die dann hochploppen, quasi so wie man es vielleicht auch in anderen Stellen kennt, auf einer Webseite. Wir hatten eine Frage dazu, könnten Sie diese Frage beantworten? Wird so ein Fragebogen im Grunde auch eingeblendet und anhand dieses Feedbacks, was wir dann für diese verschiedenen Use Cases, für diese Prototypen im Grunde eigentlich bekommen, die kommen wieder zu uns zurück im Grunde und werden dann auch also gemonitort, teilweise automatisch, sogar tatsächlich auch da wieder über teilweise auch in der KI-Einsatz, über eine Clusterung zum Beispiel von Themenschwerpunkte, manchmal aber auch dann manuell gesichtet. Und dieses Feedback wird auch wieder eingearbeitet in die Prototypen, um da eine laufende Verbesserung zu erzielen, bis hin entweder zu sagen, dieser Prototyp kann ein Produkt werden. Also geht dann quasi eigentlich dann sehr nah dann häufig dann auch in diese jeweiligen Prozesse in der Steuerkanzlei rein. Also wenn Einspruch habe ich gerade vorhin ja mal erwähnt gehabt, dass so der erste Zeitpunkt, wo man das dann eigentlich los oder startet, eigentlich der Bescheid, der zurückkommt von der Finanzverwaltung, zu prüfen, ist das einspruchsrelevant, ja oder nein? Und dann entscheidet die KI im Grunde ja und daraufhin wird der Sachverhalt im Grunde ja analysiert, kann man eigentlich sagen, und darauf dann anhand von Urteilen, für Festlegungen etc. wird dann der Einspruch generiert und vorbereitet und kann dann im Grunde ja per Knopfdruck im Grunde, also es gibt immer dann so eine Art Vier-Augen-Prinzip, also der Steuerberater bleibt weiterhin da in diesem Fahrersitz, kann man eigentlich sagen, ne, und kann dann im Grunde den vorbereitenden Einspruch abändern oder dann auch 1:1 im Grunde dann so weitergeben. Und da wäre man in Richtung dann schon sehr nah am Prozess und am Produkt eigentlich dran. Die andere Seite wäre natürlich aber auch zu sagen, wir identifizieren auch durchaus Use Cases, wo wir sagen, da ist nicht zum Beispiel eine Effizienzsteigerung drin, dann macht es ja eigentlich keinen Sinn, das auch weiterzuentwickeln und ein halbes Jahr schon Entwicklungszeit im Grunde reingesteckt zu haben, sondern da auch, sag mal, dann zu sagen, okay, der Use Case hat nicht das Bedürfnis dann für unsere Kunden so erfüllt. Qualität, ne, hatte ich vorhin mal gesagt, oder Effizienzsteigerung, auch andere Aspekte sicherlich, wo man dann auch sagen kann, okay, man kann guten Gewissens auch dann, ich sag mal, das auch beenden, ne, und dann kommt es nicht weiter in Richtung Produkt, in die Entwicklung, genau.
Absolut, finde ich einen sehr guten agilen Ansatz, zu sagen, immer wieder Feedback einzuholen, nachzufragen und daraufhin dann weiterzuarbeiten. Wie ist denn das Feedback generell, was ihr bekommt? Werden die Mehrwerte gesehen? Also du hast jetzt schon gesagt, es gibt verschiedene Produkte, wo die sicherlich da schon weiter sind, beziehungsweise wo der Mehrwert, die Effizienzsteigerung, hast du es genannt, gesehen wird. Also wie sind da so die Feedbacks, die ihr bekommt?
Also die sind nach meinen Erfahrungen und meiner Wahrnehmung sehr, sehr positiv. Ich würde es ja ein bisschen differenzierter betrachten in der Form, weil war natürlich durch generative KI, jeder, der schon von uns mal ChatGPT oder so verwendet hat, eine Fragestellung reingegeben hat und ein Ergebnis bekommen hat, erlebt so den Moment, wow, also Wahnsinn, was dieses Sprachmodell eigentlich mir als Antwort rausgibt, also rein als Text oder vielleicht sogar als Sprache, ja, da gibt's ja auch ganz tolle Modelle. Und auf den zweiten, dritten Blick sagt man dann, oh, ist vielleicht dann doch erstmal noch oberflächlich. Also solche Momente gibt's natürlich auch in unseren Prototypen, wo man dann sagt, naja, ist noch nicht das Ende der Fahnenstange, sage ich jetzt mal da an der Stelle. Und man muss auch dazu sagen, wir haben heute noch Prototypen, wir haben so eine Komplexitätspyramide eigentlich in den Prototypen. Und da sind wir momentan eher so noch in dem Bereich der allgemeinen Nutzung. Das heißt also, wir werden noch keine mandantenbezogenen Daten verarbeitet, personenbezogenen Daten oder auftragsbezogene Daten verarbeitet. Und da liegt aber der Schatz, muss man eigentlich dazu sagen. Also umso mehr natürlich da der Kontext dann in Richtung Mandat- und Auftragsdaten quasi geht, umso interessanter und wertvoller werden die Prozesse. Und da steckt also noch super viel Potenzial drin. Da sind wir gerade in der Vorbereitung tatsächlich, da mehr in die Richtung dann zu gehen. Da ist es aber tatsächlich so, muss man einfach dazu sagen, in Richtung Datenschutz, ne, natürlich, so, wenn man dann personenbezogene Daten verarbeitet, die da natürlich dann auch berücksichtigt werden können. Und bloß weil man die Daten hat, heißt es noch lange nicht, dass man sie dann natürlich dann auch mit generativer KI verarbeiten kann, darf oder sollte, sage ich jetzt mal.
Da würde ich auch gerne nochmal drauf zurückkommen, auf dieses ganze Thema Datensicherheit, Datenschutz, wie geht ihr damit um? Plus vielleicht zuerst nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, einfach damit man auch noch ein bisschen eine bessere Vorstellung hat, können wir vielleicht mal so 1, 2, 3 Use Cases, so typische Use Cases aus eurer Werkstatt rausnehmen, dass man ein bisschen eine Vorstellung hat, was spricht da. Du hast ja einzelne Sachen schon angesprochen, aber vielleicht können wir da einfach mal reingehen. Also dass wir vielleicht mal sagen, ja, was ist so ein allgemeines Teil, was ist vielleicht schon ein bisschen prozessnah? Ja, also was sind da so typische Beispiele?
Ich kann gerne mal so auf diesen Einspruchsgenerator eingehen, den wir vorhin ja schon ein bisschen so genannt haben. Und im Grunde geht es darum, ja erstmal einen Sachverhalt, der von der Finanzverwaltung zum Beispiel abgelehnt wurde. Ne? Also darf ich ein Sky-Abo, was ich habe, vielleicht steuerlich geltend machen, ne? Hier an der Stelle. Und ja, wie meistens die Juristen dann da auch antworten, es kommt darauf an. Und von daher geht's an dem Fall natürlich darum, den Kontext und Sachverhalt möglichst gut zu beschreiben. Und wenn wir jetzt mal bei dem Sky-Abo zum Beispiel bleiben, dann ist es natürlich so, wenn jemand beruflich Trainer, Fußballtrainer ist, Schiedsrichter oder so und das für Weiterbildungszwecke zum Beispiel benötigt, na, dann ist das ein Content, Kontext, den wir da im Grunde dann natürlich in dem Sachverhalt möglichst gut beschreiben. Wenn man es das jetzt halt vorstellen im Rahmen von dieser Auftragsverarbeitung, dann liegen solche Informationen ja häufig dann auch schon da, ja, oder sind dem Steuerberater bekannt an der Stelle. Und das ist eine Information, die gibt man dann quasi mit in dieses Sprachmodell. Und das andere ist natürlich, zweiter Faktor, der da relevant ist, gibt es irgendwelche Urteile oder Wissen, was man über so einen Sachverhalt quasi vielleicht dann hat. Und in dieser Kombination Sachverhalt, Urteile, Wissen zu dem Sachverhalt, erstellt dann die generative KI im Grunde eigentlich den relevanten Einspruch.
Ich wollte bloß zupflichten, dass ich das Wahnsinn finde, weil auch natürlich wird ein Steuerberater viel Wissen haben und sich viel anlesen, aber so eine KI weiß natürlich viel, viel mehr. Das ist, glaube ich, schon ein Riesenmehrwert, den ihr da bietet, einfach mit dem Produkt oder mit dem angehenden Produkt.
Worauf greift die KI da jetzt richtig zu? Also auf welche Informationen greift die KI zu? Sind es jetzt so generell so Informationen, die im Web sind, die sie dann also so Vorlagen, oder gibt's da, was sind da die Daten, worauf die dann praktisch zugreift, um diese Antworten zu generieren?
Also das ist eine total spannende Frage, weil so die erste Resonanz, die ich auch in so einem Themenkomplex bekomme, ist: Die KI soll eigentlich aufs Internet zugreifen, auf sämtliches Wissen, was da ist. Das würde ich tatsächlich eher mit Vorsicht genießen, weil jeder von uns weiß, glaube ich, auch, also dass nicht alles, was im Internet steht, dann auch richtig ist. Und von daher geht es natürlich auch darum, wirklich verlässliche Quellen zu haben. Das ist das eine. Und das andere ist natürlich auch, von der generativen KI eine erwartungskonforme Antwort zu bekommen. Also, dass sie im Grunde halt nicht halluziniert, was ja heute auch noch in den vor allem großen Sprachmodellen teilweise eine Herausforderung ist, sag ich jetzt einfach mal. Ne? Also, das passiert nach heutigem Kenntnisstand und gar nicht zu knapp, muss man auch sagen, habe ich erst letztens eine Studie gelesen, nicht, wo man sagt, über 50% ist dann halluziniert. Und das ist ja dann erstmal erschreckend. Und das ist aber natürlich in unserem Kontext ja super kritisch. Und deswegen ist die Komponente wichtig. Also einmal die Datenquelle muss verlässlich sein und die Informationen müssen verlässlich sein. Ich hatte vorhin Lexinform genannt gehabt. Da gibt es bei uns also Redaktionsteams, die quasi auch dann diese aktuellen Urteile entsprechend aufbereiten und das also wirklich dann auch verlässliche Quellen sind, die dann dafür.
Da habe ich ganz kurz nochmal zu den Halluzinationen. Ich weiß nicht, ob jede Hörerin und Hörer weiß, was damit gemeint ist.
Ja, halluzinieren kann ich kurz erklären. Da habe ich auch immer in meinen Impulsen häufig so ein Beispiel dabei, wo man eine KI die Frage gestellt hat, wie kann ich denn das Futter meiner Katze von der Steuer absetzen? Und dann kam so eine Antwort zurück. Also man muss darauf achten, dass man die Steuer und das Futter voneinander trennt, weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die Katze die Steuer frisst. Und das ist jetzt so ein augenscheinliches Halluzinieren, ne? Also das merkt jeder von uns hier in der Runde, das merkt natürlich auch jemand in der Steuerberatung. Aber das ist häufiger gar nicht so augenscheinlich. Also da gibt es ja zum Beispiel auch Prozesse, wo Urteile frei erfunden wurden in den USA, wo auch momentan so prozessiert wird, ne, quasi, wer ist jetzt da schuld sozusagen, ne? Und deswegen ist es eigentlich immer auch wichtig, trotz dieser ganzen guten Qualität, die wir ja versuchen, in diesen Tools mitzugeben und auch verlässlich im Grunde die Aussagen zu treffen, dass man schon auch, ich sag mal, neben der künstlichen Intelligenz, sage ich mal, die eigene Intelligenz auch noch mitspielen lässt und das prüft und hinterfragt, kann das sein, ne? Und also den Zeitersparnis, die man auf der einen Seite hat, schon aber auch noch etwas zumindest dafür nutzt, dass man es hinterfragt. Ne? Und wenn es so augenscheinlich ist, dann ist es einfach sicherlich. Aber wie gesagt, das ist nicht immer so.
Also die KI versteht ja nicht, die tut bloß zusammenmixen oder nach bestmöglichen Wahrscheinlichkeiten. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, in den Anwendungen wie dem Einspruchsgenerator, also helft ihr praktisch den Leuten, die richtigen Prompts zu formulieren, also indem ihr das praktisch schon vorformuliert, das nehmt ihr praktisch ab über eine gute Anwendung und gleichzeitig regelt ihr im Hintergrund, dass die praktisch auf Informationen zugreifen, die wirklich verlässlich sind, also wahrscheinlich Informationen, die bei euch dann vorliegen. Ist das so richtig verstanden?
Genau, also da kommen eigentlich drei Komponenten, könnte man sagen, eigentlich dazu. Das eine ist, das ist auch in anderen KI-Tools der Fall, das sogenannte System-Prompt. Das ist was im Grunde eigentlich, ich sag mal, in dem System auch tatsächlich schon hinterlegt ist. Na, da muss kein Anwender oder Endanwender quasi nochmal was eingeben. Das Prompten an sich ist ja sowieso auch immer eine spannende Frage. Könnte man wahrscheinlich einen eigenen Podcast, Serie dazu machen. Umso besser man diesen Sachverhalt beschreibt, umso besser kann auch die KI im Grunde eigentlich damit umgehen. An der Stelle mache ich mal gerne das Beispiel, wenn wir uns jetzt noch nicht kennen würden, ne, dann ist es vielleicht ganz gut, ne, zu wissen, was macht denn der Fabi Schmidt, was macht der Andreas, was macht die Sandra, mit wem spreche ich da an der Stelle? Und das andere ist, dass wir in dem Einspruchsgenerator auch so eine Art Prompt-Template nutzen. Und das Prompt-Template ist im Grunde eigentlich eine Eingabehilfe. Also da gibt es diese Struktur, was ich vorhin so umschrieben habe, mit einmal den Sachverhalt und auf der anderen Seite dann Urteile, die man mit dazugeben kann. Kann man sich so ganz einfach vorstellen, wie so zwei Eingabefelder, die man im Grunde eigentlich dann mit den Informationen bestimmt, ohne jetzt wirklich so ein Prompt-Engineer zu sein, was ja mittlerweile eine eigene Disziplin ist, dann auch Studienrichtungen, die man sogar ja studieren kann da an der Stelle. Und da sage ich auch immer dazu, ich würde sagen, nicht jeder von uns muss zukünftig ein Prompt-Engineer sein. Das Wissen dazu haben ist mit Sicherheit ganz, ganz hilfreich, aber die Software sollte auf jeden
Fall unterstützen. Ne? Ja. Ja, das ist spannend. Ich habe noch mal eine Frage zu, wir haben jetzt über ein Produkt gesprochen, was sehr nah an den Kernprozessen dran ist, eure Mitglieder, ne? Und ihr macht ja aber auch oder probiert auch Sachen aus, die, ich sag mal, vielleicht ein Stück weiter weg sind, wie zum Beispiel Social Media Assistenten und so weiter. Vielleicht kannst du darüber auch noch mal was erzählen, was sind da die Intentionen und die Mehrwerte dahinter?
Ja, Social Media Assistent, genau wie du sagst, das ist ja nicht das Kerngeschäft jetzt von dem Steuerberater, aber tatsächlich, ich sag mal, Werbung zu betreiben, ja unter anderem, also Thema Fachkräftemangel, ne, ist zum Beispiel natürlich auch in der Steuerberatung ein Thema, ne, wie allgemein in der Wirtschaft. Und da geht es natürlich auch darum, auf Social Media, ich sag mal, präsent zu sein mit seiner Kanzlei, mit seinen Themen. Und auch da würde ich sagen, nicht jeder von uns muss ein Social Media Experte quasi sein oder ein Influencer. Und hier haben wir ein Tool geschaffen mit generativer KI, was im Grunde für verschiedene Plattformen, gibt es drei momentan zur Auswahl, LinkedIn, Facebook und Instagram, wo wir anbieten. Und da kann man Einfluss nehmen auf den Stil meines Beitrags. Ne? Soll es eher förmlich sein oder vielleicht dann, ich sag mal, auch für die jüngere Zielgruppe oder so, da kann ich ein bisschen so den Parameter einstellen, sag ich jetzt mal, wie das klingt. Und dann kann ich quasi den Inhalt durch Stichpunkte einfach nur, das reicht auch, zwei, drei Stichpunkte zu meinem Beitrag, den ich da schreiben will und der Zielgruppe. Und das ist in der Regel eine Eingabe, die braucht vielleicht eine Minute, vielleicht zwei. Und dann lässt man sich einen Text generieren und bekommt so einen typischen Beitrag eigentlich für diese Plattform inklusive Emojis und diesem Stil. Und da merkt man halt einfach tatsächlich diese Beschleunigung, die man durch diese generative KI und Unterstützung bekommt. Weil jeder von uns würde das auch hinbekommen, aber braucht halt vielleicht 15 Minuten, 30 Minuten oder keine Ahnung, auf jeden Fall länger als diese eine Minute. Und da merkt man halt, man kann durch wenig Angaben dann schon einen relativ guten Basis im Grunde schaffen und dieses weiße Blatt Papier, was man früher dann vielleicht auch hatte, eigentlich relativ schnell auch überspringen und mit der Vorlage im Grunde noch ein bisschen anpassen und dann im Grunde eigentlich auf Social Media stellen.
Ich glaube, da hat sogar die KI den meisten Mehrwert pro Fall, gerade in einer Branche, die sich jetzt nicht so viel damit, wie sagt man, damit befasst, dann hilft es ja ungemein. Also es wird vielleicht nicht so viel genutzt, dieser Fall, aber er hat einen großen Mehrwert. Ne? Ihr habt ja auch so für Stellenanzeigen, wenn ich das richtig noch in Erinnerung habe, habt ihr ja auch so ein Tool, ne? So ein KI-Tool, also zur Erstellung von Stellenanzeigen. Ist das richtig?
Richtig, genau. Der sogenannte Jobinator, das hat der Name von dem Prototypen. Und der fokussiert im Grunde genau auch in diesen Bereich, wo ich vorhin mal gesagt habe, mit dem Fachkräftemangel eine Stellenausschreibung zu erstellen, das auch dann in einer gewissen Form vielleicht dann mal kreativer zu erstellen. Ja, ich hatte vorhin die junge Zielgruppe genannt. Ja, genauso gilt es für andere Zielgruppen, wo ich halt auch da mit diesen Angaben in Richtung Stil so eine Stellenausschreibung erstellen kann. Einmal für die eigene Firmenwebpage, wo ich das auch eintragen kann. Oder auch da natürlich für die Plattformen, da erleben wir auch in den Steuerberatungskanzleien, dass die dann auch teilweise Stellenausschreibungen auf LinkedIn, Facebook und Instagram posten und damit dann auch eine Reichweite dann eigentlich auch erzielen.
Sehr gut, sehr gut. Ja, ich glaube, wie du sagst, Andreas, ne, für diese Nicht-Kernprozesse dort eine schnelle Lösung zu schaffen, ist genauso viel Mehrwert auf jeden Fall. Wie geht's denn weiter bei euch? Also was habt ihr noch vor? Was habt ihr noch in der Pipeline? Was kann man noch erwarten von vielleicht von der Werkstatt auch? Beziehungsweise auch, wenn du sagst, es sind alles noch Prototypen, gibt es schon erste Prototypen, die ihr in die Endentwicklung bringen werdet? Und wie ist da der Zeitplan dahinter?
Also der Einspruchsgenerator ist zum Beispiel so ein Use Case, der geht jetzt genau in die Linie, sagen wir da immer dazu, also wirklich in die Produktentwicklung und nah an diese Prozesse ran, weil wir da festgestellt haben, seit Dezember, dass da der Mehrwert natürlich drinsteckt. Wie geht's weiter? Also wir haben so Szenarien wie Analysen der BWA, Summen- und Saldenlisten, wo ich sag mal ein Experte, wie ein Steuerberater oder Sachbearbeiterin reinblickt und das auch sofort versteht. Bei Mandanten ist es manchmal anders, ne? Da wird man so erschlagen dann von diesem Zahlenmaterial eigentlich. Und da hilft auch generative KI, mir das zu erläutern. Also was steckt denn hinter solchen betriebswirtschaftlichen Ausgabenzahlen meines Fuhrparks? Ne? Welche Empfehlungen gibt es da vielleicht an der Stelle? Und da gibt es verschiedene Szenarien neben dieser betriebswirtschaftlichen Auswertung oder der Summen-Saldenliste zum Beispiel. Natürlich auch im Bereich des Jahresabschluss Szenarien, wo es Prototypen geben wird. Und da ist eigentlich so unsere Taktung tatsächlich so alle 6 Wochen maximal dann eigentlich auch wieder einen neuen Prototypen bereitzustellen. Aber auch für andere Zielgruppen muss man auch dazu sagen, wir haben uns in unserem Gespräch auf Steuerberaterbereich sag jetzt mal ein bisschen fokussiert. Auch für einen Wirtschaftsprüfer ist das natürlich ein Thema, also Anhänge zu prüfen, so einen klassischen Use Case bei den Wirtschaftsprüfern und dort auch dann 200 Fragen, die da geprüft werden müssen durch so eine generative KI, ja, eigentlich so automatisiert im Grunde eigentlich zu ermöglichen, kann man sich, glaube ich, auch wenn man jetzt nicht nah in dem, an dem Use Case selber dran ist, vorstellen, 200 Fragen natürlich sind durch eine Softwarelösung mit Sicherheit deutlich schneller und zeiteffizienter erstmal durchzuarbeiten und so aufzubereiten, dass ich es dann auch schnell erfassen kann, wo ist Handlungsbedarf oder wie ist das Ergebnis der Prüfung.
Also selbst wenn man ja dann nochmal durchgehen muss als Wirtschaftsprüfer, hat man schon mal die Vorlagen der Antworten, geht kurz drüber, passt das und dann ist das ein unheimlicher Effizienzgewinn. Kann ich mir gut vorstellen, ja. Was mich noch ein bisschen umtreibt, wenn ich so an Steuerberater, Wirtschaftsprüfer denke, ne, da gibt es ja eine hohe Sensibilität in Richtung auf Datensicherheit, auf Datenschutz. Und gibt's da auch Bedenken von Seiten eurer Kunden und wie geht ihr damit um? Was sind so die wichtigsten Pfeiler, dass ihr das auch wirklich gewährleistet, dass das auch stimmig ist?
Also Bedenken auf jeden Fall, ne, weil man sich schon die Frage stellt, wenn da gerade personenbezogene Daten verarbeitet werden, wo fließen die Daten hin, wo werden sie auch verarbeitet? Bisher hatten wir ja unser Rechenzentrum DATEV in Deutschland, das steht auch weiterhin in Deutschland, wird auch so bleiben. Man merkt bei den Sprachmodellen natürlich, hat es vorhin mal Microsoft Azure genannt, da ist es so, da haben wir als Vorgabe und da werden wir auch nicht abweichen davon, also wir werden keine Daten in die USA schicken, ne, quasi an der Stelle, und deswegen ist uns wichtig, dass die Daten innerhalb des EU-Raums und Rechts bleiben, und deswegen sind dann auch die Verarbeitungen Stand heute auch, und wie gesagt, das wird so bleiben, dann innerhalb der EU, das heißt, also heute in Azure sind die Server in Schweden und Frankreich und da waren sie auch verarbeitet. Und da muss man aber dann natürlich schon, und wurde jetzt ja auch erst in diesem Jahr in der EU verabschiedet, der sogenannte AI Act, der festlegt ja quasi die verschiedenen KI-Systeme in verschiedenen Stufen, welche auch verboten sind, bis hin zu, also welche Transparenz muss dann auch gegeben sein und offenlegen, wie werden die Daten verarbeitet, wozu werden sie verarbeitet und wie kommt es auch dann zu solchen Ergebnissen, ne? Quasi also auch das aufzuzeigen, wie kommt dann so eine künstliche Intelligenz auf so eine Bewertung oder so eine Aussage, und da sind, ich sag mal, heute auch einiges noch zu tun, würde ich sagen, ne, da an dem Punkt, weil das ein oder andere hatten wir ja vorhin mit dem Halluzinieren, kann so ein System auch mal ausbrechen, und das heißt, da geht es darum, ja auch so eine KI im Grunde eigentlich auch, ich sag mal, zu begleiten oder zu steuern, ne, im Grunde eigentlich, um nachzuvollziehen, ja, wie die Ausgabe dann erfolgt.
Ja, ich bin sehr, sehr beeindruckt, mit welcher Dynamik ihr an das Thema rangeht. Ne? Ihr habt das ja im Grunde, wenn ich es richtig verstanden habe, erst Ende letzten Jahres angefangen und habt jetzt schon mehrere Use Cases in der Werkstatt. Es geht unheimlich los. Vielleicht kann man da sogar schon ein erstes Resümee ziehen, ja. Also wie erfährst du jetzt so diese Entwicklung, ja? Also wo siehst du die Branche, wo siehst du euch bei dieser Entwicklung, wohin wird es gehen, ja? Also welche Auswirkungen auch gerade auf die Steuerberaterbranche, als auf eure Kunden erwartest du? Welche Auswirkungen hat das für euch als Softwareanbieter? Das sind jetzt viele Fragen in einer, aber welche Gedanken gehen dir da so als erstes durch den Kopf?
Also zunächst finde ich es unheimlich wichtig, dass wir den Schritt letztes Jahr gegangen sind und auch unser Vorstand da zu 100% dahinter steht und das im Grunde auch ausgelobt hat. Ne? Ich hatte vorhin mal so diese Release-Zyklen aus der Vergangenheit gesagt, und da merkt man schon, in dem Bereich der generativen KI wäre das einfach zu lang, und es ist wichtig, dass wir in diese Richtung auch gehen. Im Berufsstand nehm ich wahr, dass auch, ich sag mal, genau diese Erwartungshaltung, die ich vorhin auch mal genannt habe, auch da ist, ich sag mal, genau in die Richtung Effizienzgewinne zu gehen. Steuerberatende Berufsstand steht tatsächlich einfach vor der Herausforderung, also auch die Kanzleizahlen schrumpfen in Deutschland nach aktuellen Prognosen, also das heißt, es wird weniger Steuerberater im Grunde geben. Auf der anderen Seite, wenn man die Bevölkerung anschaut, wachsen wir natürlich auch. Also das heißt, werden am Ende ja dann auch mehr Mandate quasi werden, die auch, und das ist natürlich auch in Deutschland eine Herausforderung, dass es häufig Gesetzes- oder die Gesetzeslage komplexer wird. Ja, quasi, also meistens ist das ja nicht einfacher. Na, wenn man so zurückschaut, auch mit Corona-Hilfe, wer kann das alles beauftragen oder beanspruchen da an der Stelle? Und man braucht da ja eigentlich einen Experten tatsächlich, oder man braucht sehr, sehr viel Zeit selber, um in solche Themen reinzukommen. Und da merkt man jetzt mit dem Effizienzgewinn, dass wir da mit der KI natürlich schon Potenzial haben, wo wir genau eigentlich in diesem der Co-Pilot-Modus, Fahrersitz des Steuerberaters, so eine Kopplung, sage ich jetzt mal, eigentlich dann hinbekommt, um dann also auch wirklich schneller zu sein, oder weil man einfach auch dann schneller sein muss. Und das ist ein wichtiger Schritt und ich glaube auch wirklich ein Potenzial, wo man da auf den Weg bringen kann.
Weißt du, was mich als Endanwender beschäftigt gerade, so wenn wir drüber reden? Ich weiß, dass die DATEV dafür nicht zuständig ist, aber vielleicht könnt ihr ja mal dort einen Hinweis an Elster geben. Na, ich würde gerne für meine private Steuererklärung meine Dokumente einfach hochladen und dann füllst du mir die Steuererklärung aus. Aber vielleicht weißt du ja, dass das kommt als Experte, aber das wäre cool. Also da würde ich mich sehr freuen.
Also was ich auf jeden Fall sagen kann, und das ist tatsächlich auch in den Gesprächen, die ich regelmäßig mit den Steuerberaterinnen und Steuerberatern habe, also auch die Finanzverwaltung setzt KI ein. Ne? Also umso wichtiger ist es ja auch, ich sag mal, für den eigenen Bereich auf so eine Technologie zu setzen. Weil meine erste Aussage wäre, keiner von uns wird jetzt halt arbeitslos, weil der Job die KI quasi übernimmt. Ne? Gab es ja auch einige Schlagzeilen immer mal wieder in der Presse. Was ich aber schon glaube, ist, dass jemand, der KI einsetzt, quasi einen Vorsprung hat gegenüber jemandem, der eben keine KI einsetzt. Ne? Und das sieht man jetzt halt in dem Beispiel, was ich jetzt meinte, mit einer Finanzverwaltung auf Standardseite auch Steuerberater. Und von daher glaube ich auf jeden Fall, dass es kommt. Und das Zweite, weil du gesagt hast, nicht so unsere Zielgruppe, das stimmt erstmal, weil wir natürlich eine Genossenschaft sind und für unsere Mitglieder im Grunde eigentlich Software erstellen. Wir sind aber ja tatsächlich auch für die Kunden unserer Steuerberater quasi unterwegs. Also es gibt dann zum Beispiel ein DATEV-Unternehmen online, wo der Mittelständler, Unternehmer quasi ganz normal seine Auftragsverarbeitung zum Beispiel oder Mahnwesen macht. Und da sind natürlich auch KI-Szenarien denkbar. Ne? Also das ist durchaus auch ein spannendes Feld, wo ich glaube, dass Potenzial drinsteht und auch sowas kommen wird. Wir haben uns aber tatsächlich jetzt in erster Stufe erstmal auf unsere Mitglieder natürlich da fokussiert und bieten da die KI
an. Ja, aber das ist ja auch, ne, man kann nicht alles machen. Man muss, wie du schon sagtest, es bewerten, muss schauen, was läuft, was läuft nicht. Und dann entsprechend kann man natürlich mehr machen. Aber ich finde das schon sehr, sehr innovativ, was ihr macht. Und ich glaube, wir kommen da dem Raumschiff Enterprise, um nochmal den Bogen zum Anfang zu starten. Vielleicht muss ja... Captain Kirk ist es, ne? Raumschiff Enterprise, weiß das jemand von euch? Der dann seine Steuererklärungen auch online macht mit entsprechender KI-Unterstützung. Fabian, vielen lieben Dank für deine Zeit, für die vielen, vielen Einblicke in die Lösungen, die ihr als DATEV euren Mandanten zur Verfügung stellt. Also sehr, sehr spannend. Und ich glaube, die Reise hat ja gerade mal begonnen und wir sind da auf einem Weg zu sehr, sehr schönen, innovativen Themen. Und das kann man, denke ich, immer mal wieder an der einen oder anderen Stelle beleuchten und da mal schauen, wie weit seid ihr vielleicht in einem Jahr, anderthalb Jahren, ne? Was gibt's da Neues? Also das würde mich sehr, sehr freuen, wenn du uns immer mal wieder erzählst, was ihr da so treibt bei der DATEV.
Sehr gerne, können wir gerne machen.
Also bei den Entwicklungsgeschwindigkeiten der DATEV.
Ach so, meinst du, das war der Zeitraum so lang? Ja, na gut, okay, ja, das stimmt.
Also... Genau, mit dem Raumschiff, du hast ja gerade gesagt, mir fiel gerade ein, ja, die DATEV hat jetzt wirklich...
Warp-Antrieb war es. Genau, gut. Dann nochmals vielen Dank an dich und ich wünsche euch alles Gute mit euren Entwicklungen. Das klingt alles sehr spannend und wir hören uns wieder. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Na, also jetzt glaube ich wirklich, dass wir das mit dem Warp-Antrieb noch schaffen können. Es wird eng, aber wenn die DATEV so vorlegt, ja. Ich glaube, das schaffen wir.
Ja, nee, es hat mich tatsächlich, also mich beeindruckt das. Also innerhalb von 3 Monaten schaffen die das da, ja. 6, 7 Use Cases rauszubringen, gehen davor. Und ich fand's vor allem spannend, ne? Also es scheint mir schon so die KI beschleunigt nochmal die Softwareentwicklung, ja. Also die gehen da raus, stellen die Sache als Werkstatt draußen zur Verfügung, gehen direkt an die Kunden ran, an die Mitglieder ran, im Falle der DATEV. Da kommt sofort Feedback zurück, dann geht es weiter. Und irgendwann im übernächsten Schritt geht es dann in die Prozesse rein. Und das finde ich spannend. Also das
Das ist eine ganz, ich sag mal nicht neue Form, aber nochmal wirklich, wie du gerade sagst, beschleunigte Form der Entwicklung, dort auch an die breite Masse ranzugehen und sich das Feedback einzuholen und dann das wieder einfließen zu lassen. Absolut. Also sehr, sehr innovativ, sehr spannend und auch die Themen, die sie angehen, genau am, ich sag mal, Zahn der Zeit der Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, ne? Also das scheint da sehr durchdacht und das Feedback gibt ihnen ja auch recht, so wie er erläutert hat. Also da finde ich, machen sie schon viele Sachen gut.
Genau, und aus Sicht der Unternehmen, ja, oder der Kundinnen, der Kunden, ist es ja auch nochmal spannend. Also man hat ein bisschen so eine Idee bekommen, wie kommt die KI künftig immer mehr an die Unternehmen ran, ja. Also es wird praktisch als Software, als Werkstattlösung erstmal vorgestellt und dann geht es irgendwann rein. Also ich glaube, irgendwann reden wir wahrscheinlich gar nicht mehr über KI. Das ist einfach,
nee, das ist einfach da,
ja, ja, weil wir das definitiv in jeder Software drin haben.
Genau, das glaube ich.
Insofern ist es spannend, da haben die Softwareanbieter eine Rolle. Was ich auch spannend finde, da haben sicherlich auch die Dienstleister nochmal eine Rolle, wenn es dann in die ganz spezifischen Prozesse reingeht. Ich glaube, da müssen wir auch nochmal sprechen, was da die Transformation da richtig macht, ja, in dem Bereich.
Genau.
Insofern, also spannend, sehr, sehr inspirierendes
Gespräch. Das denke ich auch. Und damit ihr euch das besser vorstellen könnt, werden wir auch noch ein paar Screenshots, also der Fabian hat uns noch ein bisschen was versprochen an Material, was wir anhängen können, um sich das auch mal optisch vorstellen zu können. Wir reden jetzt viel drüber, aber das werden wir definitiv noch mit verlinken in den Shownotes, dass ihr euch das mit anschauen könnt. Also da freue ich mich auch drauf. Ja, genau. Wenn ihr was dazu beitragen wollt, wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr vielleicht Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte seid und da einen Kontakt braucht, sprecht uns gerne an, wie immer über sämtliche Kanäle, über LinkedIn vor allen Dingen, natürlich auch über E-Mail timeforwork@transformation.de oder sprecht uns auf der Straße an, quatscht uns an, wir sind immer mit einem offenen Ohr dabei. Wenn ihr was zu erzählen habt, sagt uns das, wir können es dann weitersagen in unserem Podcast Time for Work. Und ansonsten, Andreas, vielen Dank für deine Zeit und für die schönen Fragen und für die Co-Moderation. Und ich wünsche euch, ja, alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.